Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Herr Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich jetzt noch die Zeit nehmen, nach so einem langen Tag voller Workshops und Ansprachen. Sie üben mehrere Berufe aus, waren sportlich sehr erfolgreich, sind bekannt, beliebt und viel gefragt. Auf den ersten Blick gehören Sie aber zu den Menschen, denen ein Großteil der Bevölkerung eher etwas unbeholfen, ja manchmal vielleicht sogar ablehnend gegenübersteht. Sie wurden nämlich mit einem verkürzten rechten Oberschenkel und ja, keinen Arm geboren. Selbst Ihre Mutter bekam erstmal einen Schreck. Wie kam denn die Familie später so mit Ihrer Behinderung zurecht? Wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, in der Tat. Erstmal gibt's Verunsicherung, wenn man mich sieht, ob das nun bei meiner Geburt war oder wenn ich im Zug sitze. Die Menschen wissen natürlich nicht, wie sollen wir den begrüßen. Der hat keine Hände, Handschlag geht nicht. Ich glaube aber immer, dass das Lernen relativ schnell vonstatten geht. Nämlich schon in dieser Stunde, wo ich einen Vortrag halte und auf der Bühne stehe und plötzlich als Mensch mit verschiedenen Facetten sichtbar werde, aus meiner Innenperspektive erzähle. Und das gibt den Menschen die Chance, einfach zuzugucken, sich an mich zu gewöhnen. Die lernen zum Beispiel meine Gestik mit den kurzen Armen, wenn ich da Geschichten erzähle und rumwedle. Dann wissen die genau nachher, was das zu bedeuten hat. Und das sind diese Prozesse, von denen ich oft erzähle. Also eigentlich sind es Lernprozesse. Oder der Volksmund würde sagen, man hat sich dran gewöhnt, jetzt wissen wir, wie wir mit dem Jungen umgehen sollen oder dann mit dem Erwachsenen.
Was raten Sie Leuten, die auf Behinderte treffen?
Die innere Bereitschaft zuzugeben, oh, jetzt fühle ich mich einen Moment lang verunsichert, wie gehe ich mit dem um? Hoffentlich fällt er mir nicht direkt um den Hals oder was muss ich jetzt sagen? Darf ich dem Hilfe anbieten? Das zu wissen und dann tatsächlich zu sagen, entschuldigen Sie, ich bin jetzt gerade ein bisschen verunsichert, darf ich Ihnen Hilfe anbieten? Soll ich Ihnen helfen? Oder Herr Schmidt, wie gebe ich Ihnen denn die Hand? Wie begrüße ich Sie? Also das ist wunderbar, dann kann der andere sagen, ach, am liebsten fühle ich mich so, wenn Sie sich so verhalten mir gegenüber, dann ist das wunderbar. Und dann ist man auch ein bisschen aus diesem Druck raus. Man müsste als aufgeklärter Mensch ja schon wissen, wie man mit Menschen im Rollstuhl umgeht, mit Down-Syndrom, mit Frauen mit Pelzmantel oder. Es gibt ja viele Menschen, die einen verunsichern können.
Wie sind Sie denn selbst mit Ihrer Behinderung so klargekommen?
In den ersten 6 Jahren war es gar kein Problem. Ich bin im Dorf groß geworden und habe über meine Behinderung nicht nachgedacht. Ich habe über Fußballspielen nachgedacht, Buden bauen, Bach stauen, weil natürlich die Welt war für mich interessant. Und ich war einer von vielen Freunden in diesem Dorf und war bei allem dabei, ob ich es nun gut oder schlecht mitmachen konnte. Die Behinderung wurde dann eigentlich eher so bei der Einschulung ein Thema, weil ich in eine Sonderschule gekommen bin. Plötzlich merkte ich, oh, ich bin doch irgendwie anders, gehöre ich vielleicht doch nicht dazu. Dann war es immer mal eine Krisenzeit. Die zweite Phase, die vermutlich ein bisschen schwerer war, war meine Jugendzeit. Da war ich auch, wie viele, sehr aufs Äußere fixiert, habe mich sehr stark verglichen mit meinem Bruder, mit anderen Kindern, Jugendlichen. Hab mir die Frage gestellt, bist du genauso viel wert, kannst du genauso viel, und da willst du cool und stark sein. Hatte aber glücklicherweise immer Menschen drumherum, die gesagt haben, du musst nicht Weltmeister werden, wir mögen dich trotzdem, völlig unabhängig von dem, was du kannst. Dass ich dann irgendwann tatsächlich Weltmeister geworden bin, konnte ja keiner ahnen. Aber also Freundschaft orientiert sich nicht an Fähigkeiten, sondern an Sympathie und ob die Menschen nett sind, und die waren um mich herum, sodass ich nie gedacht habe, oh, ich bin klein, doof und behindert.
Es ging dann mit Tischtennis los mit 12 Jahren. Wie kam es dazu, dass Sie angefangen haben, Tischtennis zu spielen ohne Unterarme?
Weil ein Urlaubsgast mich in Österreich, wo meine Familie mit mir Urlaub machte, sah, wie ich nicht Tischtennis spielen konnte. Und sich dann Gedanken machte, der muss doch irgendwie den Schläger festhalten können. Konnte ich aber nicht. Und dann hat er Schaumstoff und Schnüre genommen und mir den Schläger an den Arm gebunden. Und das war für mich ein solch tolles Erfolgserlebnis, dass ich nach dem Urlaub meinen Cousin angespitzt habe und sagte, wir müssen in den Tischtennisverein gehen. Und der ist mit mir hingegangen und der Verein war super. Der Trainer hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie du Vorhand und Rückhand spielen willst, du hast ja keine Hände, aber wir werden das gemeinsam rausfinden. Wir werden hier miteinander trainieren und das sollte dann irgendwie möglich sein. Und dann habe ich mit viel Spaß trainiert und immer mehr. Am Anfang habe ich alles verloren, aber das war nicht wichtig, weil ich gemerkt habe, ich werde immer besser. Und ich habe natürlich nie gedacht, ich will mal irgendwann eine Medaille gewinnen. Ich wusste nicht mal, dass es Startklassen für außergewöhnliche Menschen gibt. Behindertensport kannte ich überhaupt nicht. 5 Jahre lang habe ich wie ein verrückter Tischtennis gespielt, um dann entdeckt zu werden, tatsächlich von der damaligen Bundestrainerin. Ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Ich bin irgendwann zur Deutschen Meisterschaft, irgendwann zur Europameisterschaft. Bei der ersten habe ich kein einziges Spiel gewonnen. Und ein paar Jahre später bin ich Weltmeister geworden.
Sie haben ja 7 Medaillen gewonnen.
Ja, bei Paralympics habe ich 7 gewonnen und noch ein paar bei WM und EM und DM. Hm.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Gummersbach kommen Sie, behindert, gehandicapt. Was macht das so mit einem?
Also erstmal, das waren tatsächlich Erfolgserlebnisse, wobei ich sage, das müssen nicht die Paralympics sein. Meine beiden wichtigsten Medaillen, das war einmal die Paralympics-Goldmedaille von Barcelona und die zweite war, ich habe mal die Kreismeisterschaften bei uns gewonnen und da war ein doppeltes K.O.-System. Ich bin der ersten Runde raus, also auf die Verliererseite und musste mich dann 11 Spiele lang durchkämpfen, bis ich gegen den gespielt habe, den ich in der ersten Runde in der Auslosung hatte. Und dann musste ich den zweimal schlagen. Und das habe ich geschafft. Und da war ich überglücklich und überstolz. Also das war für mich eigentlich ein Erfolgserlebnis. Eine Paralympics zeichnet sich dadurch aus, dass noch ein paar Leute mehr mitkriegen. Also dass die Medien dabei sind, dass du vom Bürgermeister eingeladen wirst. Nach der Kreismeisterschaft hat mich kein Bürgermeister eingeladen. Also es hat einfach eine ganz große öffentliche Reputation. Und über den Sport und damit auch die Bekanntheit bin ich natürlich dann in ganz andere Veranstaltungen eingeladen worden, wie auch immer. Also das prägt mich bis heute, wo ich als freiberuflicher Referent eingeladen werde, weil die Menschen mich als Tischtennisspieler kennen.
Sie waren ja sogar im Deutschen Haus, haben also moderiert die Paralympics. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe das zweite Standbein entwickelt. Ich bin ja nun Pfarrer von Hause aus und da ist man oft auf der Kanzel und predigt. Und die Kanzel habe ich irgendwann ausgetauscht gegen die Vortragsbühne. Also ich bin immer noch hin und wieder auf der Kanzel. Mittlerweile auch mit der Kabarettbühne vertauscht. Und irgendwann hat mich der Sportverband angefragt, ob ich nicht das Deutsche Haus moderieren möchte. In Vancouver zum ersten Mal, in London jetzt zum zweiten Mal. Was so dieser Club ist, dieser Begegnungsort für die Sportler, die Familien, die VIPs, die Presse und so weiter. Die sind abends alle im Deutschen Haus und kriegen da gutes Essen und Trinken. Und immer wieder mal ein kulturelles Programm und die Medaillengewinner werden natürlich gefeiert, geehrt. Da habe ich die Bühne gemacht und ich glaube, dass ich das ganz gut kann.
Da haben Sie sogar den Herrn Gauck getroffen.
Oh ja, das war wunderbar in London. Erster Abend, Hütte rappelvoll, natürlich, der Bundespräsident kommt. Ich durfte ihn anmoderieren, ich durfte ihn abmoderieren, ich durfte mit ihm reden. Das ist schon auch ein Highlight.
Dann kam aber die Idee auf, dass Sie Pastor werden wollen. Das ist ja nun mal was ganz anderes, eine ganz andere Sparte. Wie kam es dazu?
Ich war zuerst Verwaltungsbeamter, weil ich nach dem Abitur gedacht habe, welchen Beruf kann ich ausüben ohne Einschränkungen? Und da dachte ich, Architekt wollte ich werden, durfte ich nicht werden vom Arbeitsamt, weil die gesagt haben, ein Jahr mindestens Praktikum auf dem Bau oder Bauzeichner vorher werden, das war mir zu lang. Also habe ich erstmal eine Verwaltungsausbildung gemacht. Die hat mich aber nie so wirklich erfüllt. Das war nicht mein Ding. Und irgendwann, kurz bevor ich Lebenszeitbeamter geworden wäre, habe ich gedacht, ich muss noch was anderes machen. Was interessiert dich? Und das war die Theologie, die Frage nach Gott, die Suche nach Gott, die Beschäftigung mit den biblischen Geschichten. Und dann habe ich erstmal mich beurlauben lassen und angefangen zu studieren und habe gedacht, wenn es nicht klappt, kannst du immer noch wieder in den Beruf zurück. Aber ich wusste nach dem ersten Semester eigentlich, das ist es. Das mache ich, das ziehe ich durch, das hat so viel Spaß gemacht. Und es war definitiv die richtige Entscheidung. Bin dann mit Leib und Seele Vikar und später Pfarrer geworden und fand das Gemeindeleben aufregend und bin mittlerweile eben als Dozent am Pädagogisch-Theologischen Institut. Ist nochmal eine andere Sache, aber ich arbeite halt sehr gerne mit Gruppen und mit Menschen zusammen, mache gerne Seminare und bin immer an diesen Veränderungsprozessen. Lernen ist nichts anderes, als da kommt was Neues hinzu und da musst du dich drauf einstellen und dann bewegt sich was. Das finde ich faszinierend. Ich glaube, das ist mein Talent, deswegen mache ich es gerne.
Nun kommt man ja mit vielen Leuten zusammen, wenn man so eine sportliche Karriere hat. Wie ist denn Ihr Umfeld damit umgegangen, dass Sie dann plötzlich als Christ Pfarrer wurden?
Ach, das geht eigentlich. Mein Vater hielt mich ein bisschen für verrückt, weil der sagt, jetzt hat er fast einen Beamtenjob und jetzt fängt der Blödmann an zu studieren. Aber ich hatte immer so viel Rückhalt aus der Familie, dass das eigentlich, dass ich gemerkt habe, nee, das ist völlig okay. Ich komme ja nun auch aus der christlichen Gemeinde und insofern haben die erstmal gesagt, oh, Respekt, Wahnsinn, jetzt fängt er das noch an. Also insofern gab es da eher Zustimmung und Bewunderung als Ablehnung. Es waren einige aus meinem Freundeskreis, die angefangen haben, Theologie zu studieren. Also ich war da gar nicht alleine. Und insofern war das kein Thema.
Hat Ihnen der christliche Glaube auch geholfen, mit Ihren Handicaps zurechtzukommen?
Definitiv ja. Die Frage ist nur, wie er mir geholfen hat. Es gibt ja viele Menschen, die denken, so, jetzt der liebe Gott ist in deinem Leben, der muss dich jetzt eigentlich gesund machen. Also ich habe Gott nie als den Heilenden im Sinne, jetzt wachsen mir die Arme nach und die Hände sind plötzlich wieder da. Erlebt, aber Gott war für mich immer jemand, der mich begleitet hat, für den ich so wie ich war völlig okay war, wo ich nicht anders werden musste. Also für mich hat die Behinderung eigentlich keinen Anlass gegeben, an Gott zu zweifeln oder wie auch immer, sondern genau das genaue Gegenteil. So wie meine Eltern mich geliebt haben, wie ich in meiner Familie geborgen war, hatte ich immer Gott an meiner Seite, der, wenn ich dann auch Kummererfahrungen mit der Behinderung gemacht habe und mal nicht mitspielen konnte oder ausgelacht wurde, eher der Gesprächspartner war, der mich aufgefangen hat. Also insofern war das eher so eine vertrauensvolle Beziehung, die mir den Rücken gestärkt hat.
Ja, jetzt auch Kabarettist. Wie kam es denn dazu? Sind Sie so ein besonders fröhlicher, lustiger, lebensbejahender Mensch?
Ich bin fröhlich und lustig und wenn es nichts gibt, was mein Leben bedrückt, dann wache ich morgens auf und denke, ey, toller Tag, fangen wir an. Zu diesem Kabarett kam es aber tatsächlich, ich habe viele Vorträge gehalten und immer mehr und ganz oft über schwere Themen. Also das Thema Behinderung, Leiden kam auch immer wieder mal vor, die Theodizee-Frage. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich an diese sensiblen Themen ranwage und dann auch Persönliches erzähle, entsteht so eine Betroffenheit. Und die kann ich über den Humor gut auflösen, weil ich gerne sage, ich möchte betroffen machen, aber auch die nötige Distanz wahren. Und Humor ist ein typisches Distanzphänomen, weil man sich über sich selber lustig machen kann. Über die Phänomene, die mich sonst so verunsichern, dann habe ich sie im Griff. Und das war tatsächlich vor 3 Jahren, ich hatte einen Vortrag und es wurde unglaublich viel dabei gelacht. Und nachher kam ein Mann zu mir und sagte, hören Sie mal, ich hatte einen Vortrag über Behinderung erwartet, das war doch Kabarettprogramm. Und da war die Idee geboren. Und ich dachte, ja, ich mache ein Kabarettprogramm da draus. Ja, und mittlerweile habe ich noch nicht mal die Premiere gespielt, hatte aber die ersten 36 Auftritte. Aber es funktioniert mittlerweile gut und das macht mir viel Spaß.
Ja, zu diesem Thema, ich habe da ein lustiges Bild von Ihnen gesehen mit so Fingerhandschuhen und dann gibt's auch eine Geschichte mit Würstchen. Können Sie uns das mal erzählen?
Ja, es gibt eine Nummer, wo ich den Menschen die Frage stelle, wie begrüßt du jemanden, wenn der keine Hand hat? Und das verunsichert natürlich, aber ich bin mildtätig. Ich versuche natürlich ganz zahm mit meinen nicht behinderten, behinderten Menschen umzugehen, also die diese Verunsicherung erleben. Und dann erzähle ich so von 3 Strategien und eine ist, das ist dann die letzte, ich ziehe mir Handschuhe an, weil natürlich im Winter ist es manchmal kalt und dann denken die Leute, ich hätte Hände und würden mir, ja, aber die Handschuhe, da sieht man sofort, die wackeln, da sind gar keine Finger drin, also stecke ich da natürlich Würstchen rein. Und dann eskaliert die Nummer so ein bisschen. Ich nenne die immer die Bernd-das-Brot-Nummer, weil ich eben dann so mit den Handschuhen am Körper rumlaufe und eigentlich ein bisschen wie Bernd das Brot aussehe. Ja, das ist auch nochmal so ein Ding. Ich mache mich eigentlich über mich selber und über die anderen Menschen lustig und dadurch verlieren die eigentlich völlig jegliche Hemmungen. Es gibt also tatsächlich Menschen, die mir nachher um den Hals fallen oder sagen, ziehen Sie doch mal den Handschuh an, ich muss Ihnen unbedingt die Hände schütteln. Also es entsteht eigentlich Nähe dadurch.
Man merkt, Sie sind ein sehr lebensfroher, lebensbejahender Mensch und das trotz fehlender Unterarme und einem verkürzten Oberschenkel. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wird. Viele Mädchen haben schon Depressionen, weil die Figur nicht hundertprozentig stimmt. Es wird sie unter das Messer gelegt wegen jeder Kleinigkeit. Was können Sie diesen Menschen sagen?
Naja, ich meine, glücklicherweise bin ich bildschön. Das habe ich also nicht das Problem. Nein, kleiner Scherz. Diese Zufriedenheit mit sich selber, mit dem eigenen Körper, auch mit dem, was man oft als Makel empfindet, die ist nicht etwas, was man sich aussucht, sondern die bekommen wir in der Regel von unserer Umwelt geschenkt oder eben blöderweise in die Tasche gepackt. Und wir Menschen sind dann mit uns unzufrieden, wenn die Negativreaktionen kommen. Ich war in der 3. Schulklasse und bekam als erster Junge eine Brille. Das war so eine Hornbrille. Ich sah echt aus wie Puck die Fliege, also ästhetisches Verbrechen. Und die Menschen haben mich ausgelacht als Brillenschlange, also die Kinder auf dem Schulhof. Was habe ich gemacht? Ich habe geheult. Ich habe die Brille auf den Küchentisch geschmissen zu Hause und sag, Mama, die ziehe ich nie wieder an. Weil ich damals gedacht habe, die Brille ist das Problem. In Wirklichkeit war natürlich die Bewertung der anderen das Problem. Heute werde ich wegen meiner Brille nirgendwo ausgelacht. Ich trage immer noch eine. Und daran kann man es eigentlich schön erkennen. Wenn die Umwelt mir erzählt, deine Zähne sind schief, deine Brüste sind zu klein, deine Beine sind zu krumm, du bist einfach nicht so gut, wie du sein solltest, dann glauben sie das irgendwann. Und dann haben sie einen ganz starken inneren Drang, ich möchte mich gerne verperfektionieren. Also Unzufriedenheit bzw. Zufriedenheit mit mir selber erwerbe ich dadurch, wie die Menschen mit mir umgehen. Und insofern habe ich echt Glück gehabt. Ich wurde wegen meiner kurzen Arme nicht ausgelacht. Niemand hat mich ausgegrenzt oder habe das relativ selten, sagen wir es so, in meinem Leben erlebt. Und das macht diese innere Zufriedenheit. Die habe ich also nicht selber verdient, sondern ich habe sie von meinen Eltern, von den Kindern im Dorf, von meinen Lehrerinnen, von vielen anderen Menschen geschenkt bekommen. Also ich sage mal, ich wurde geliebt und akzeptiert. Und deswegen kann ich mich lieben und akzeptieren.
Aber es kann ja auch sein, dass man dieses Privileg nicht hat. Was macht man denn dann?
Dann hat man es ungleich schwerer, Von den Therapeuten habe ich gelernt, dass sie aber trotzdem eine Chance haben. Sie können nämlich sagen, ja, meine Eltern haben mir immer erzählt, ich bin doof und ich bin hässlich und wie auch immer. Und sie können sich ein Leben lang darüber bejammern, dass sie leider die falschen Eltern und die falschen Kontexte haben, wie auch immer. Oder sie können sich irgendwann die Entscheidung, ja, die Freiheit nehmen zu sagen, so, das ist eine schöne Entschuldigung und ich weiß jetzt, warum ich mich so schlecht fühle, aber eigentlich habe ich da keinen Grund. Ich könnte auch mit mir zufrieden sein. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber das will ich ab sofort lernen. Ich will diese veränderte Perspektive einnehmen. Und Therapeuten arbeiten genau mit dieser Perspektive. Also ist das, was du selber von dir denkst, wirklich die Wahrheit? Oder können wir uns mal in eine andere Position und das erwerben? Ist ein Prozess, den man durchmachen muss. Ich sage immer, ich habe das geschenkt bekommen, das ist wunderbar. Andere Menschen müssen sich das hart erarbeiten. Aber es ist nicht unmöglich und das finde ich auch wichtig.
Sie haben ja auch als Hilfe ein Buch geschrieben, Besser Arm ab als Arm dran. Worum geht's da genau?
Lieber Arm ab als Arm dran, weil mittlerweile gibt's auch ein Buch, was heißt Besser Arm ab als Arm dran. In der Tat, ich schreibe über, was ist eigentlich ein Mensch mit Behinderung und erzähle dabei ganz viele Strategien, wie geht man mit Einschränkungen am besten um. Also was brauche ich, um an der Einschränkung nicht zu verzweifeln, sondern ein möglichst erfülltes Leben? Das ist eigentlich das Subthema, was in dem ganzen Buch mitläuft. Und da gibt es viele Geschichten, die ich selber erlebt habe und die mir so eigentlich diesen positiven Umgang mit meiner eigenen Einschränkung ermöglicht haben, damit andere Menschen selber wieder sagen, das probiere ich mal aus. Und mein schönstes Beispiel ist immer, ich habe von einer 63-jährigen Oma einen schönen Brief bekommen, die hatte nach ihrem eigenen Auskunft Klumpfüße und hat immer so geschlossene hohe Schuhe auch im Sommer getragen und dann las sie mein Buch und über Behinderung und Scham und Verstecken und so weiter und welche Prozesse und Wege ich gemacht habe und das hat ihr so viel Mut gemacht, dass sie dann eines Tages im Sommer Sandalen angezogen hat und dann sagte die kleine Enkelin, Oma, da freue ich mich aber, dass du deine Füße befreit hast. Die Mama hat mir erzählt, die wären ein bisschen krumm, aber ich finde, so krumm sind die gar nicht. Das war ein wunderbares Beispiel. Die Oma ins 63-Jährige lernt noch, ich muss meine Füße, die ich als Klumpfüße bezeichne, verstecken. Und dann merkt die kleine Enkelin, ach komm Oma, da ist doch gar kein Grund, die zu verstecken. Das hat sie echt befreit.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.